Lisa, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr entsprechen wir dem Poly-Klischee?
Oha, gute Frage, Emily. Dem Poly-Klischee. Es gibt ja viele.
Ja.
Ich bin überfordert.
Oder wie sehr entsprechen wir den Poly-Klischees dann in dem Fall?
Na, damit kann ich viel besser was anfangen.
Mhm.
Ich würde sagen, eine 4.
Eine 4? Also ich würde mit einer 5 gehen.
Die Mitte.
Jo.
Keine 7 diesmal.
Nee, das wäre zu viel. Das wäre zu hoch, das wäre zu weit, das wäre einfach
zu schnell, zu viel. Okay, Emily, können wir starten?
Wir können sowas von loslegen.
Bratzalakt.
Das Intro. Oh, Lisa. Ist richtig bescheuert.
Welcher Podcast ist da an? Cheers. Hallo zurück hier.
Hallo und herzlich willkommen bei Drahtseilakt, der Podcast. Für euch am heutigen Abend hinter den beiden auf dem Tisch stehenden Mikrofonen.
Liz
und auch meine kleine Wenigkeit, MC Erdbeere.
Wow.
Nee, da konntest du gar
also
nicht mithalten.
Also Emily, das ist ja richtig peinlich.
Das ist
also
total verkorkst.
Also die Begrüßung,
ne?
Das war holprig, du hast sie gegen eine Aluflasche gehauen, also so. Da muss man erstmal sagen, herzlich willkommen zur Folge 147. Erkennt ihr eigentlich noch unsere Stimmen?
Habt ihr uns wiedererkannt?
Habt ihr uns vermisst?
Wahrscheinlich nicht. Nee, die meisten werden sagen, ach, ihr wart weg. Ist mir
vor
gar nicht aufgefallen.
Vor allem dann ploppt so eine Notification bei Spotify auf, 13 Akt, neue Folge. Und die meisten sagen, oh nee, jetzt sind die wieder da.
Na, die meisten sagen wahrscheinlich, wer oder was ist Drahtseilakt?
Ja,
Emmy und Lisa,
das?
Gibt's die noch? Ich kann mir auch gut vorstellen, Lisa, wir sind einfach jetzt mittendrin schon mal. Viele werden gedacht haben, die beiden haben sich getrennt.
Ja.
Die gibt's gar nicht mehr. Drahtseilakt ist Geschichte.
Also ich glaube schon, dass es hitzig wurde in der Promiflash-Redaktion.
Auf jeden Fall.
Also die haben jedes Mal gecheckt, so okay, die sind schon von wöchentlich auf zweiwöchentlich runtergegangen. Jetzt haben sie nur zweimal Folgen gebracht und jetzt ist erstmal raus. Und da war schon in der Redaktion, hat der Chefredakteur gesagt, okay, wir geben den Mädels noch 2 Wochen. Und wenn da nichts kommt, dann raus. Raus mit dem Post, die sind
raus
getrennt.
Mit der Schlagzeile, Drahtseilakt ist getrennt.
Aber nein, dem ist nicht so. Wir sitzen ja hier. Wir
in
sind
unserer gemeinsamen Wohnung. Ja.
Wir sind noch zusammen.
Alles beim Alten.
Naja.
Weniger, aber nee. Also es ist schon alles zwischen uns wie gehabt.
Ja. Vielleicht reden wir nochmal aus dem Nähkästchen ein bisschen. Deeper. Aber ich würde sagen, um erstmal locker in die Folge rein zu smoothen, da weiß ich auch nicht, was das für ein Verb ist, kommen wir jetzt zur Random-Frage.
Und liebste Drahtis, damit sich wenigstens da nichts ändert, Lisa, habe ich 3 schnelle Fragen mitgebracht.
Natürlich.
Kannst du es dir vorstellen?
Und los.
Parfüm oder Deo?
Parfüm.
Wen würdest du lieber interviewen, Gott oder den Teufel?
Ach.
Ja, ist schwierig, sag mal ehrlich.
Gott.
Und würdest du eher im Lotto gewinnen oder deine Lebenszeit verdoppeln?
Lebenszeit verdoppeln.
Mhm.
Dann frage ich zurück und dann gehen wir deeper rein, ne?
Jo.
So wie immer. Parfüm oder Deo?
Parfüm.
Mit Gott ein Interview führen oder mit dem Teufel?
Mit dem Teufel.
Und was war denn das Letzte?
Ich bin ja ein Bad Girl.
Was war denn das Letzte?
Überleg mal.
Gib mal einen Tipp. Ach du Scheiße.
Gewinnen oder verdoppeln?
Ach so, ja. Lebenszeit verdoppeln oder im Lotto gewinnen?
Lebenszeit verdoppeln.
Ja.
Na, wobei, nee, muss ich zurückziehen. Ich würde gerne im Lotto gewinnen und hätte dafür dann die Hälfte an Lebenszeit gern auch. Weil man muss nicht lange leben, man muss intensiv leben. Man muss das Leben in vollen Zügen genießen, alles mitnehmen, was geht. Und mit einem Lottogewinn kann man natürlich viel besser genießen als ohne.
Also sagen wir mal so, bis zu meinem 19. Lebensjahr hätte ich das auch so gesagt.
Mhm.
Oder 20. Ich merke jetzt aber, also so die letzten 4 Jahre sind so schnell rum.
Ach, bist du 23? Wusste ich ja noch gar nicht.
Ja, jetzt ist es raus. Promiflash, noch ein Artikel bitte. Über mein
Bares Alter. Ich habe eine Jüngere, nee, das geht nicht.
Nein, aber ich meine die letzten 4 Jahre, ich bin 27, ja.
Sag's ruhig nochmal, wie alt bist du, Lisa?
20.
Und auf welche Zahl gehst du richtig mit Schmackes zu?
Nein, 30. Ja, auf und ich habe das Gefühl, Null. Die letzten Jahre, das rauscht so an mir vorbei und da hätte ich schon ein bisschen das Doppelte. Ich hätte gerne statt 24 Stunden 48 Stunden.
Nee. Mm-mm. Also selbst nach deiner Erklärung würde ich immer noch sagen, ich möchte gerne im Lotto gewinnen und behalte für meine Lebenszeit, die mir noch verbleibt.
Spannende Frage, die würde ich auch gerne rausgeben an die Drahtis, bin ich
Was
ehrlich.
Was würdet ihr machen, liebste Drahtis? Ja. Lebenszeit verdoppeln oder im Lotto gewinnen?
Und jetzt würde ich gerne auf die Gott-Teufel-Thematik nochmal kommen.
Ja.
Warum Teufel? Oder wie fangen wir es an?
Ich würde gerne wissen, wie es in der Hölle ist. Weil da werde ich ja hinkommen irgendwann. Und dann würde ich natürlich vorher auch schon mal gerne wissen, wie ist es da? Und
ach,
ich möchte
so
auch
daran
das
gegangen.
Negative Gedankengut von dem möchte ich haben und nicht, mein Gott, dann hat er halt aus der Rippe da ein bisschen den Menschen geschnitzt. Das ist mir zu langweilig. Das sind so alte Kamellen.
Ach so, du hast so gedacht.
Und dann, was hast du gedacht?
Naja,
jetzt erklär mal.
Ich bin da so rangegangen, dass ich die eine Seite halt den Teufel gesehen habe und die linke Gott. Oh Gott, als wäre das hier gerade eine Hypnose
gewesen. Aber
das
ist doch Engelchen und Teufelchen und nicht Gott und der Teufel auf der Schulter. Wer hat denn Gott auf der Schulter sitzen?
Ja, aber jetzt warte doch mal, worauf ich hinaus möchte. Mhm. Und am Ende des Lebens gibt es einen Scheideweg.
Nee.
Heißt das so?
Könnte sein.
Okay.
Wer war denn in der Kirche, du oder ich?
Ja, ich bin ja ausgetreten.
Ja, ich weiß auch warum.
Aber ich würde da gerne mit Gott sprechen, weil ich gerne wissen wollen würde, ob alles aus einem Sinn passiert. Mhm. Also ob das alles irgendwie so vorbestimmt ist, also nichts passiert ohne Grund. Mhm. Und da würde ich halt gerne ein kleines Interview führen.
Ja.
Weil bei dem Teufel, da wären ja nur meine Fragen, wenn man jetzt dieses Hölle-Himmel, das hatte ich im Kopf. Und in die Hölle, sagt man ja, kommen ja die Sünde begangen haben.
Naja, oder du bleibst ja dein Leben lang im Fegefeuer, das kann auch passieren.
Ach du Scheiße, bist ja richtig in der Thematik drin.
Naja, das ist alles, was ich darüber weiß, glaube ich.
Ja, okay. Naja, und mit Gott würde ich halt so ein bisschen sprechen, also wie er das sieht, mit auch Kriegen und so, ist das alles so gewollt?
Oh nee, Lisa, das ist ja total langweilig. Ich will da brennenden Gossip im wahrsten Sinne. Da muss es richtig zur Sache gehen.
Und da merkt man wieder, weißt du, du
böses
wärst wahrscheinlich so eine Redakteurin bei Promiflash. Immer hitze ich einfach irgendwelche Schlagzeilen raus.
Immer rauf da.
Und ich mache hochqualitativen Journalismus.
Und dann glaube ich ja auch gar nicht an Gott. Und dann denke ich auch,
ich habe doch jetzt nicht
oben
den religiösen
alter,
Gott genommen.
Mann, der mir sagt, dass es aus dem Grund
können
passiert.
Können wir das nochmal runterstufen? Ich habe nicht den religiösen Gott gemeint, sondern die Kraft des Universums.
Oh, und sind wir jetzt auch gerade wieder im Drahtiversum angelangt?
Absolut. Und herzlich willkommen zum Drahtiversum. Nein, Quatsch. Zu meiner Random-Frage zurückzukommen.
Ja, die muss ja jetzt ein Banger sein. Bin total gespannt.
Also, ich habe das mal nicht gemacht mit diesen drei Fragen. Das hätte da einfach auch sich unterschlüpfen können. Mhm. Also, die Frage hätte einfach ummantelt werden können mit, die gehört zu drei kurze, schnelle Fragen. Habe ich aber nicht gemacht. Einfach mal gegen Strom schwimmen.
Und
deswegen will ich dich fragen, weil ich weiß, es ist ein großes Thema bei dir, als auch bei mir, als auch bei vielen Leuten aus unserer Generation.
Oh oh.
Lieber anrufen aktiv oder angerufen werden?
Oh, gute Frage, Lisa. Nee, ehrlich jetzt. Mag ich gern. Tatsächlich würde ich lieber ans Telefon gehen und somit lieber angerufen werden. Weil ich finde, der Moment, in dem man dann entscheidet, jetzt anrufen zu müssen oder zu wollen, da ist man so ein bisschen panisch, weil dann weiß man, man muss sich überwinden, das zu tun. Wenn man am Telefon ist, dann läuft es ja eigentlich auch wie geschnitten Brot. Also auch wenn ich dann beim Arzt mal angerufen habe, wenn die erste Hürde genommen ist, die Nummer wählen, dann läuft's. Mhm. Und wenn ich angerufen werde, dann erstmal hat eine andere Person ja irgendwie, die will was von mir, das finde ich angenehm. Weil ich muss ja dann meist nur antworten. Und die 5 Sekunden, in denen man merkt, mein Handy klingelt, in denen ist man vielleicht ganz kurz panisch, aber man geht automatisch einfach ran. Weil man sagt, Automatismus, rangehen und los.
Boah,
und dann
nee.
Wird einem diese Hürde und Überwindung genommen. Deswegen Anrufe annehmen, ganz, ganz klar. Hm.
Also ich muss per se sagen, ich finde Telefonieren ganz schlimm. Außer bei Leuten, die mir sehr nah sind, die ich sehr an mein Herz gelassen habe.
Mhm.
Und das ist wirklich nur eine Handvoll. Weil ich kann da gar nicht abgrenzen, was für mich schlimmer ist. Ich finde aber das aktive Anrufen irgendwo besser, weil ich habe ja da einen Plan. ich weiß ja, was ich möchte. Irgendwie einen Arzttermin, Essen bestellen oder sonst was, Tisch reservieren. Ich würde aber auch nie bei einem Freund einfach so durchklingeln.
Mhm.
Angerufen werden finde ich viel schlimmer. Das wirft mich völlig aus der Bahn, weil das ist nicht kontrollierbar. Auf einmal vibriert das Handy, ich werde gleich schwitzig. Und am schlimmsten finde ich es in der Bahn, die den gleichen Klingelton wie ich haben, dass ich gleich aufschrecke und denke, das ist, ach du Scheiße, nee.
Aber du bist da auch generell, finde ich, ganz, ganz komisch. Du gehst ja auch oft einfach nicht ran.
Nö.
Also du bist auch so ein Mensch, ich glaube, du bist so ein Mensch, da ruft dann jetzt ein Freund an von dir. Und der will kurz mal eine Frage stellen. Und dann drückst du den weg und schreibst, was möchtest du, warum hast du angerufen? Und das ergibt für mich gar keinen Sinn.
Und dann
mache
ich sogar eine Sprachnachricht manchmal. Das ist schon hardcore.
Und das ist auch frech und
dreist. Wobei ich sagen muss, runtergebrochen, also alle, die mich hier hören und gerne mit mir mal sprechen wollen oder auch sprechen, sehr gerne. Ich muss aber runterbrechen, gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen, die gut laufen, wo ich Lust drauf habe, mit Menschen mein Leben zu teilen. Da merke ich dann im Nachhinein, dass das Telefonat super angenehm war und mir sehr, sehr gut tat.
Deswegen willst du sagen, ruft einfach dreimal an, beim dritten Mal geht Lisa auch ans Handy.
Ja, oder macht mit mir ein Telefondate aus. Das kriegen wir auch hin.
Nee, aber ich finde, dieser Überraschungsmoment, der macht, dass man irgendwie weniger gehemmt ist, finde ich persönlich.
Echt? Boah, nee.
Ich würde aber auch nicht aufs, du starrst ja aufs Handy dann 15 Sekunden.
Ja.
Du bist ja perplex.
Schockstarre.
Ja, du kannst dich ja gar nicht bewegen. Und dann legst du das Handy meist wieder weg und denkst, oh nee, gehe ich nicht ran.
Ja, ich will da an mir arbeiten, bin ich ehrlich. Und das Witzige
ist... Nein, du musst da an dir arbeiten.
Ja, ich muss da an mir arbeiten. Aber das Witzige ist, im beruflichen Kontext habe ich das auch, aber nicht so schlimm. Also dann gehe ich halt einfach dran oder rufe da an.
Ich muss sagen, ich bin auf der Arbeit eine richtige Telefonmaus geworden.
Ja.
Am Anfang habe ich gedacht, oh, ich mag telefonieren nicht. Und nachher stellen die Fragen und ich weiß keine Antwort darauf.
Ja, ja,
und mittlerweile höre ich schon, dülü, da springe ich auf. Ich gehe durch den Raum, weil Rennen im Labor ist natürlich unangemessen. Und greife ad hoc zum Hörer. Also ich bin eine richtige Telefonmaus. Ich denke mal, Leute, geht mir aus dem Weg. Lasst mich an den Hörer. Ich bin hier Master of Telefoncommunication.
Wenn du sagst, dass du eine Telefonmaus bist, habe ich gleich so ein metaphorisches Bild, dass du so mit so einem Headset läufst die ganze Zeit nur durchs Labor.
Nee, weißt du, woran ich denken muss? Ich muss an die Maus denken.
Ja.
Die, diese Kindermaus, diese Cartoon-Maus da.
Die Sendung mit der Maus.
An die Maus muss ich denken. Und dann an...
Und dann so ein Headset.
Nee, und dann hat die so ein altes Strippentelefon. Und da muss ich dran denken, das bin ich jetzt.
Ja, das stimmt.
Den Elefant, den stoße ich weg und dann renne ich dahin.
Und dann möchte ich noch was da hinzufügen. Meinung zum AB, Anrufbeantworter.
Zum AB, das habe ich ja ewig nicht gehört. Mailbox nennt man es ja auf dem Mobiltelefon, aber ja, damals war.
Wie stehst du dazu?
Ich verstehe nicht, warum das Menschen machen. Also meine Mutti macht das ab und an mal, dass sie da eine Nachricht hinterlässt.
Ich wusste gar nicht eine Zeit lang, wo man das beim iPhone
muss
findet.
Da muss ich ehrlich sagen, ich höre die Nachrichten auch nie eigentlich ab von ihr, weil ich das nicht als sinnvoll erachte. Wenn ich sehe, da ist ein Anruf, unbeantwortet, in Abwesenheit, ne, so sagt man ja.
Ja,
in Abwesenheit. Naja, dann wähle ich einfach Rückruf und dann frage ich, Mutti, was war los, was ist gewesen? Wo brennt der Schuh?
Was ist los? Aber das Ding ist halt Anrufbeantworter, das ist
aber
halt auch...
sprichst du da drauf?
Und wer sich das ausgedacht hat, das ist wirklich... Das muss jetzt gepiept werden.
Das muss gepiept werden, Lisa.
Aber wie kann man denn was konzipieren, wo man keine Möglichkeit hat, heutzutage das Ding abzubrechen, zu löschen im Nachhinein? Ich hatte letztens wir hatten so einen Spaßanruf gemacht. Und ich habe, erstmal wollte ich voll ernst so, hi, ja, ich habe den Lachanfall meines Lebens bekommen, habe währenddessen gefragt, kann man das hier irgendwie abbrechen? Kann man
und dann war das auf der Mailbox drauf. Oh nee, unangenehm.
Alles drauf. Und ich meine, das war halt im privaten Kontext. Jetzt stelle ich mir aber eine Arztpraxis vor. Ich rufe da an und sage, hallo, mein Name ist Termin, ich will gerne Lisa, weil ich so verwirrt bin.
Ja.
So, was mache ich? Dann fange ich ja schon an und sage, Entschuldigung. Das ist mir aber gerade unangenehm.
Und dann noch die Nummer ansagen im Nachhinein. Rufen Sie mich einfach gern zurück. Also Name, Termin, Mobiltelefonnummer ist 0800, einmal die 684, ich bin heiß.
heißesahne04@gmail.com, danke.
Danke fürs Gespräch, ich war klasse.
Aber
guter
das ist sogar,
Monolog, hey.
Damals habe ich ja bei den Videodays gearbeitet und ein Kollege war in der Presseabteilung und da machen die nur über Abi. Dann ruft er die, hallo Susanne hier von Sat1, genau, ich wollte ein Interview ausmachen mit bla bla bla, ich sag nochmal die Nummer 030 12 13 14 99, ich wiederhole 013 14 99, Sabine von Sat1, bis dann. Und runtergerattert wie eine 1, ohne Fehler, Schnickschnack. Ich würde ja anfangen und sagen, hallo?
Aber das Witzige ist auch, bei vielen Arztpraxen rufen Menschen und sagen, hallo, Stefan, hier, ich wollte nur mal eben einen Termin ausmachen, gerne rufen Sie mich zurück, danke. Aber die nennen die Nummer nicht. Und dann denken die, man kann zurückrufen. Mhm. Als würden die wissen, ach klar, der Stefan, Mensch, es gibt ja auch nur einen.
Und eine Zeit lang gab es ja immer die AB-Gags. Also so, dass man, man konnte ja immer was reinsprechen. Mhm. Also, hallo, hier ist Lisa, lass was da.
Hinterlass eine Nachricht.
Ja, so.
Bye.
Oder manche haben das ja so auf verarschmäßig gemacht und so, hi. Und auf einmal piep. Finde ich auch geil.
Ich würde doch da keine Nachricht drauf sprechen. Also nicht jetzt bei mir bekannten Personen. Bei der Familie, bei Freunden, bei Partner, Partnerin.
Bis meine FreundInnen gefunden haben, wo man das heutzutage
abhören
kann.
Nee, aber auf was sprichst du da drauf? Bitte ruf mich dringend zurück. Naja, bis sie das angehört haben.
Ja.
Also ich meine, jeder ruft eigentlich zurück, wenn da ein Anruf in Abwesenheit ist. Das ist ja wohl die Faustregel.
Nee, und dann heutzutage, da will ich meine Mama zitieren und dann kommen wir in die neue Kategorie. Dann sagt man, wir wotzen nochmal.
Mm.
So, Emmy, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu Aus dem Nähkästchen.
Ja, Lisa, und jetzt wird es ja wieder ein bisschen deep, bisschen ernst.
Ja, jetzt kommen wir mal
jetzt gehen wir mal richtig
runter.
Rin in eine Thematik gehen wir
also,
jetzt.
Also, was wir auf drei sagen können, 1, 2, 3.
Es war viel los. Es war immens viel los, liebste Drahtis.
Also, wir waren ja in Amsterdam.
In Amsterdam.
Ja, das haben wir auch gar nicht erzählt. Wunderschöne Stadt. Ich würde noch mal hin.
Also, ich bin schon auch doll verliebt in Amsterdam. Also, wirklich,
also,
wirklich doll.
Wir waren ja letztes Jahr schon vom Hocker, sind wir da gefallen, als wir in Paris waren. Aber Amsterdam. Oh, finde ich auch geil. Wir hatten natürlich sehr viel Glück mit dem Wetter, wo viele AmsterdamlerInnen, ach du Scheiße, sagt man
AmsterdamerInnen?
Nein, Leute, die aus Amsterdam kommen, haben uns schon gesagt, naja, die Stadt präsentiert sich hier euch aber gerade sehr, sehr gut, weil sonst ist immer grau.
Na, und wir haben gedacht, also wenn, wie sagt man denn, wenn...
Was willst du sagen? Sprichwörter
wenn Engel,
kann
wenn
ich.
Engel reisen.
Das sagt
dann,
man, wenn jemand tot ist.
Nein, dann ist schönes Wetter.
Okay, dann sind wir ja schon beim Diepen hier drin. Dann,
oder nicht? Sagt
dann
man
war
das nicht
Lollapalooza
so?
Irgendwann. das war auch sehr anstrengend für mich, weil ich habe da wieder dieses Jahr gearbeitet. Klar, du, ich bin eine Arbeitermaus, wie du eine Telefoniermaus bist, bin ich eine Arbeitermaus.
Aber als Besucherin war es auch sehr anstrengend, weil wir hatten ja 32 Grad im Schatten. Ich habe geschwitzt und habe mir wie eine Beate mit einem Taschentuch die Schweißperlen von der Stirn tupfen müssen.
Ja.
Und das war, glaube ich, auch ein Bild für die Götter. Da sind wir wieder beim Gottheitsthema, auch schön. Der rote Faden wird heute hier durchgezogen.
Und ansonsten, um jetzt mal ein bisschen Ernsthaftigkeit, es war halt die letzten Wochen wirklich sehr turbulent und dass wir so jetzt hier voreinander sitzen, das gab es vor 3 Wochen nicht. Also wir haben nicht ohne Grund gesagt, dass wir keine Folge aufnehmen, weil uns das emotional nicht möglich war.
Mhm.
Einfach hier zu sitzen und auf heile Welt zu machen. Es ist in dem Sinne nichts vorgefallen, also kein Schicksalsschlag oder sonstiges. Aber es ist einfach gerade eine turbulente Zeit, würde ich sagen. Wir sind aber noch nicht an dem Punkt, wo wir alles jetzt einfach unverblümt teilen wollen. Also wir stecken da gerade selber im Prozessen noch drin, die einfach schwierig sind noch zu teilen, weil wir da noch keine richtige Lösung haben oder positive Verknüpfungen. aber wir wollen euch da alsbald mitnehmen.
Alsbald.
Ach so, alsbald.
Asbach? Das wäre dann längst vergangen.
Magst du da irgendwas noch zu sagen? Also, wie ging es dir die letzten Wochen?
Naja, also ich würde sagen, dass wir die Drahtis schon ein Müh mehr mitnehmen müssen.
Ja.
Also, ihr wisst ja bereits, dass wir unsere Beziehung geöffnet haben vor bald einem Jahr oder sogar ein bisschen länger, genau. Und wir hatten da ja auch schon so ein paar turbulente Phasen. Da haben wir ja auch dann im Nachhinein immer drüber berichtet. Und da haben wir aber auch schon gesagt, natürlich möchten wir euch relativ zeitnah mitnehmen und wir wollen euch ja auch die Prozesse offenlegen und wir wollen euch ja irgendwie auch einen Einblick ermöglichen darin, wie so ein Öffnungsprozess aussieht. Mhm. Und ich würde sagen, wir wollten auch eine Folge aufnehmen, um über die Neuerung in unserer Beziehung zu sprechen, weil wir da schon, glaube ich, wirklich, wirklich große Steps gegangen sind. Und viele Ansichten haben sich bei uns auch geändert.
Ja.
Und wir waren an einem fantastischen Punkt, würde ich sagen. Also wir sind über uns hinausgewachsen und wir haben das sehr, sehr gefestigt. Und wir haben ganz crazy, verrückte, wilde Dinge ausprobiert und gemacht. Und dann dachten wir, wir wären bereit für die nächste Herausforderung. Und naja, wir sind dann so ein bisschen ungemütlich in diese Herausforderung reingeschlittert. Und jetzt sitzen wir noch so ein bisschen in dem Trümmerhaufen dieser Herausforderung und versuchen das natürlich gerade alles zusammenzuflicken. Und das bedarf einfach Zeit, Energie, viele, viele Gespräche. Und wir fühlen uns einfach noch nicht bereit dazu, das mit euch so im Detail zu teilen, weil es sehr, sehr intim ist und weil es auch noch zu frisch ist und noch zu früh. Also wir stecken noch so sehr in der Emotion, glaube ich, von dieser Herausforderung oder von diesen Herausforderungen, dass wir das weder reflektiert berichten könnten, noch könnten wir wirklich sagen, was der Prozess jetzt genau beinhaltet. Und ich glaube, es wäre wahrscheinlich gar nicht verständlich.
Nee, glaube ich auch nicht.
Und zu emotionsgeladen, um überhaupt da, weiß ich nicht, Mehrwert rauszuziehen. Also ich glaube, es wäre für euch ehrlicherweise kein Mehrwert, aktuell zu hören, vor welcher Herausforderung wir stehen und welche Emotionslagen uns so bedingen und beschäftigen. Und on top kam natürlich auch noch ein bisschen Leben natürlich mit rein. Privat war einiges los, dass im familiären Bereich Menschen operiert worden sind oder andere Dinge hatten, die sie beschäftigt haben, wo wir dann natürlich irgendwie zur Seite stehen wollten. Ich hatte einen kleinen Autounfall oder auch einen mittelgroßen Autounfall und da müssen noch viele Dinge geregelt werden und das war auch gar nicht mal so schön. Arbeitstechnisch ist immens viel los, wahrscheinlich wie bei jedem. Die Krankheitszeit beginnt jetzt wieder, deswegen herrscht Personalmangel und das sind alles so Faktoren, die zusammenkommen, die es uns natürlich dann irgendwie erschweren zu sagen, hey, wir haben richtig Bock auf einen Podcast und wir wollen hier locker irgendwie lässig was wegplauschen, weil letztlich wollen wir für euch ja auch unterhaltend sein.
Ja,
ne?
Ja, voll.
Und wenn wir selber merken, die Akkus sind leer, dann können wir ja hier nicht so ein Entertainment-Programm abziehen.
Ja, und man muss dazu ja auch sagen, also danke erstmal für die Zusammenfassung.
Sehr
ich glaube, da
sehr
konnte
gern.
Man das gut mal greifen. Es geht dann natürlich auch um unsere Privatsphäre. Es geht um die Privatsphäre auch von anderen, die wir wahren wollen und auch müssen. Und wir sind ja hier nicht abhängig von dem Podcast. Also ja, wir sind abhängig, weil uns das ja auch Spaß macht. Aber ich glaube, es war genau richtig, an dem Punkt auch zu sagen, hey, es ist gerade so viel los, es prasselt gerade so viel ein, es ist gar nicht gerade auch authentisch, dass wir dann hier eine Fassade spielen, obwohl wir gerade eine normale zwischenmenschliche Kommunikation innerhalb unserer Beziehung nicht mal hinbekommen.
Mhm.
Wie sollen wir denn hier einen High-Detail-Podcast machen? Und da muss ich sagen, da sind wir sehr große Schritte aufeinander zugegangen, dass wir den anderen immer gehört haben im Sinne von, okay, fühlst du dich bereit, jetzt irgendwie einen Podcast zu machen oder nicht? Warten wir noch mal eine Woche? Und ich meine, jetzt ist das ja außerhalb des Rhythmus. Also eigentlich wäre ja jetzt noch mal eine Woche, damit wir in diesem 2-Wochen-Rhythmus bleiben. Aber jetzt haben wir uns ganz gut gefühlt und auch schon relativ schlecht, dass die letzte schon ausgefallen ist, weil wir dann schon an dem Punkt waren, okay, wir rücken wieder zusammen, wir können wieder normale Gespräche führen. Das klingt so banal, aber es war wirklich herausfordernd. Und wir arbeiten da gerade sehr, sehr hart dran, alles wieder zurechtzupflücken, Puzzleteile wieder zusammenzuschieben, andere wieder auszusortieren, um unser Bild von unserer Beziehung wieder hinzubekommen. Deswegen, also ich glaube, das ist ganz gut so zusammengefasst, dass da einfach gerade sehr viel los ist.
Mhm. Und natürlich werden wir euch, wenn wir denn diesen Punkt überwunden haben und wenn wir uns da zusammengerauft haben, dann werden wir euch natürlich informieren, abholen und ihr werdet alle News erfahren. Und ich denke, wir werden sehr weit in die Vergangenheit reisen, in diesen Folgen, in dieser Folge, je nachdem, wie wir es aufbereiten möchten. Und da werden Dinge ans Tageslicht kommen, liebste Drahtis. Ihr müsst auf jeden Fall hier dranbleiben und Teil unserer Reise sein, weil da ist schon allerhand passiert. Also da kam schon einiges zusammen, da war viel los. Sagen wir mal so.
Ja. Ja, ich hatte immer das Gefühl, dass bei uns gar nicht so viel los ist. Aber jetzt.
Naja, wir müssen ja sagen, dass wir die Drahtis ja im Detail nicht abgeholt haben bis zum Zeitpunkt diesen Jahres März, nehme ich an. Mhm. Da ist ja schon viel passiert. Und das sind ja alles noch Lücken. Das ist ja alles noch löchrig. Das kann sich ja noch keiner da draußen vorstellen, was wir seitdem so getrieben haben. Insbesondere in unserer Beziehung. Oder mit wem?
Emily.
Naja, es ist nie zu früh, um Späße zu machen.
Ja. Okay, ich würde sagen, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Und zwar meiner Kategorie. Oder wolltest du was zu aus
dem Nähkästchen? Was hast du mir mitgebracht?
Ich habe dir mitgemacht. Kannst du auch mitmachen?
Kann ich jetzt mitmachen? Darf ich gleich hier aktiv werden?
Ich habe dir mitgebracht.
Erklär mir den Trend.
Tauchen wir in die Welt TikTok
na
ein?
Na klar.
Tiki-Toki.
Ich möchte dir eine Frage stellen.
Nein.
Wann hast du das letzte Mal an das Römische Reich gedacht?
Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich schon jemals ans Römische Reich gedacht? Wahrscheinlich ja, aber ich habe jetzt nicht aktiv gedacht, oh wow, guck mal, damals, das Römische Reich, das war schon echt ein fettes Ding. Ich habe keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen.
Okay, dann hat sich hier meine Studie schon bestätigt mit einer Person. Nein, es gibt gerade einen Trend auf TikTok, dass eine Frau zu ihrem Mann geht, also in einer Hetero-Beziehung. Mhm. Kann es auch zu deinem besten Freund gehen, ist egal. Auf jeden Fall männlich gelesen und fragt, wann hast du das letzte Mal an das Römische Reich gedacht? Und meist kommt, da denke ich jeden Tag dran, jede Woche oder einmal im Monat mindestens.
Ja.
Und dieser Trend wurde ausgelöst von dem Geschichtsinfluencer Arthur Hullo, der diesen Trend, wie gesagt, ausgelöst hat. Und viele Männer denken sehr oft an das Römische Reich, jeden Tag, jede Woche oder sogar fast jede Stunde. Die Washington Post oder Post.
Warum? Weil sie denken, sie wären Gladiatoren?
Hat mit einer Expertin für Geschichte über den Trend gesprochen. Sie sagt, dass es unter anderem auch daher kommt, dass römische Dinge wie Gladiatorenkämpfe mit Männlichkeit in Verbindung gebracht werden. Der TikToker Sicherheitspolitik erklärt, dass vermutlich jeder mindestens einmal in der Woche ans Römische Reich denkt, meistens aber indirekt. Dafür hat er mehrere Beispiele. Die Sprache, unser Alphabet, kommt von den Römern. Außerdem kommen viele Wörter in der deutschen Sprache aus dem Lateinischen. Diese Sprache haben ja die Römer auch benutzt. Und Gebäude. Es gibt einige Bauten aus der Zeit der Römer, zum Beispiel Brücken oder Stadttore. Und auch Erfindungen. Die Fußbodenheizung zum Beispiel ist auch aus dem Römischen Reich.
Wobei wahrscheinlich haben wir daran gedacht, als wir dieses Jahr in Rom waren. Das wäre sehr naheliegend. Aber ob ich jetzt da wirklich an das Römische Reich gedacht habe, ich glaube eher habe ich gedacht, dass die Gladiatoren im Kolosseum gekämpft. Im Kolosseum? Heißt das so?
Ja.
Oh weia. Es ist auch wirklich wahnsinnig spät, liebste Drahtis. Ich habe heute 9 Stunden gearbeitet.
Ja, Kolosseum.
Meine grauen Gehirnzellen sind auch vielleicht nicht mehr...
Wie du mich angeguckt hast!
Ich habe gerade gedacht, oder rede ich vom Kolossos, also aus dem Heidepark, dieser Achterbahn, man dachte, das wäre jetzt doll peinlich.
Nee,
und da haben wir vielleicht dran gedacht, weil da haben wir ja auch gelernt, dass Frauen, die haben bei den Sklaven gesessen, genau, in der letzten Reihe.
Absolut.
Frauen und Sklaven, das ist
ja,
eine Charge.
Ja, aber das ist ganz spannend, also momentan geht da wirklich der Trend rum, dass Frauen einfach, weiß ich nicht, der Mann steht unter der Dusche und dann, hey Schatz, kannst du mir mal eine Frage beantworten? Ja, was ist los? Warum mache ich die so nach? Richtig.
Reden Männer so? Was ist los?
Nee, und da sage ich Geschlechterbildung auf Social Media on point getroffen.
Nee, und gendersensibel bist du ja wohl auch nicht.
Naja, und dann, wie oft denkst du ans Römische Reich? Und dann sind die erstmal perplex, weil das ist ja nicht eine alltägliche Frage.
Ne, so gar nicht.
Und dann kommt aber, ja, schon so einmal die Woche oder heute habe ich schon dran gedacht. Richtig weird.
Ist das so ein Männerding?
Anscheinend.
So ein Geschlechter.
Aber wie gesagt, ich habe mir verschiedene Artikel dazu durchgelesen und konnte mir jetzt nur diese argumentativen Beispiele ranziehen, weil da gibt es noch keine Theorie zu.
Okay, interessant. Vielen Dank dafür,
Ja, und Lisa. Ich würde sagen, da sind wir im Thema. Wie immer.
Ja, total mittendrin.
Wir haben ja gerade schon von unserer Beziehung gesprochen und wir dachten, wie lockern wir denn das ganze Thema auf? Und zwar wollen wir uns heute mit Klischees der Polyamorie oder von Polybeziehungen beschäftigen. Vor allem, wenn man mit gewissen Äußerungen konfrontiert wird, wenn man auch sagt, hey, ich habe eine Partnerin, ach schön, wie lange seid ihr zusammen? Und dann fällt irgendwie meist, ja, wir leben offen, auch Poly. Oh. So, und da haben wir 7 oder 8?
7.
7 Sätze mal mitgebracht, mit denen wir konfrontiert werden. Nein, so schlimm ist es nicht.
Dann und, fangen wir auch an zu weinen, wir können wollen, dann nicht mehr.
Und wollen natürlich, dafür steht ja der Name Drahtseilakt, wir wollen es aufbrechen. Wir wollen die Schublade, dann nehmen wir mal das raus und sortieren den ganzen Bums mal neu.
Und dann zerreißen wir die Schublade und schmeißen sie vom
Balkon.
Und beenden
den Podcast. Ja. So, die erste Äußerung. Polyamorie ist nur eine Ausrede für Untreue. Dieses Klischee suggeriert, dass Menschen, die poly leben, eigentlich nur untreu sind und ihre Beziehung nicht ernst nehmen.
Ja.
Ich würde sagen, natürlich ist das sofort eine Floskel, mit der man irgendwie konfrontiert wird. So, du willst eigentlich nur rumbumsen und einen Freifahrtschein und dann nennst du dich einfach poly. Natürlich ist das Quatsch, aber wir kamen ja schon mit Leuten in Berührung, die sich so ein bisschen als poly geoutet haben, aber die das Konzept auch nicht so richtig verstanden haben, weil sie teilweise an Ex-PartnerInnen hingen, wo man auch so dachte, naja, weiß ich jetzt nicht. Also das ist jetzt nicht poly, dass man 10 Beziehungen noch schleifen lässt, wo man sagt, naja, das hat nicht gepasst und eigentlich ist es schon beendet, aber letzte Woche hatten wir nochmal knicki-knacki.
Ja, ich habe das Gefühl, dass manche Leute auch denken, sie wären poly, weil sie Beziehungen quasi sammeln. Als hätten sie so ein Sammelalbum und da kleben sie jedes Mal ein Foto rein von einer anderen Beziehungsperson. Sie können eigentlich nur nicht loslassen, sich nicht trennen und Schlussstriche ziehen, das können die auch nicht. Und da denken die, nee, ich bin schon poly und ich möchte neue Leute kennenlernen. Und wenn die mich kennen, dann muss ich aber erwähnen, dass ich habe da vielleicht noch was mit 3 Leuten. Und es ist ja auch alles in Ordnung, weil die können ja alle nebeneinander koexistieren und alles ist fein. Ja, also natürlich können die koexistieren, aber dich poly zu nennen, nur weil du nicht abschließen und nicht loslassen kannst, finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Ebenso habe ich ja auch eine Person kennengelernt, die auch als Single gesagt hat, sie möchte immer Poly-Menschen daten. Mhm. Sie möchte Menschen daten, die poly sind und am liebsten auch jemanden, der schon in einer Beziehung ist. Und da habe ich gedacht, okay, also ja, kann ich voll verstehen, finde ich voll cool und offen von dir. Aber in dem Gespräch habe ich herausgefunden, dass die Person eigentlich nur auf der Suche nach Polymenschen ist zum Dating, weil die Person Erfahrungen mit Untreue gemacht hat. Mhm. Und um diese Untreue zu verhindern, möchte sie lieber eine Person haben, die ja offen nebenher noch andere Menschen datet. Also um kein richtiges Vertrauensband einzugehen oder um nicht enttäuscht zu werden, möchte die Person von vornherein immer die Freiheit der anderen Person lassen, dass sie mit jedem alles haben kann.
Ja,
und das finde ich auch schwierig.
Ja, und diesen Aspekt wollte ich nämlich auch nochmal aufgreifen. Es gibt ja trotzdem eine Art von Vertrauensmissbrauch oder Untreue innerhalb von offenen
Betrug kann's auch geben.
Innerhalb von offenen als auch Polybeziehungen. Also ich finde, das ist immer so ein klassisches Klischee. Naja, aber dann seid ihr ja, also dann könnt ihr ja einfach immer frei machen, was ihr wollt. Und ich finde, eine Poly-Beziehung ist genau das Gegenteilige. Man muss da schon sehr drauf achten, was man jetzt tut.
Also sehr, sehr sein. Insbesondere, wenn man natürlich irgendwie nachher ein Polykür hat oder ähnliches, dann ist man ja einfach für viele andere Menschen mitverantwortlich. Mhm. Also ja nicht nur für deine eigene Partnerschaft, sondern ja auch noch für andere Partnerschaften mit. Und das kann schon sehr herausfordernd sein. Und natürlich kann man trotzdem jemanden betrügen. Also man kann ja auch trotzdem einen Vertrauensbruch irgendwie begehen oder auch, man kann auch selber, das Vertrauen kann auch von einem selbst gebrochen werden. Und die Frage höre ich auch relativ häufig. Ja, aber dann könnt ihr ja alles machen und ist Fremdgehen oder sowas dann
ja,
noch
genau.
möglich?
Ja.
Ja. Also Fremdgehen vielleicht nicht im klassischen Sinne, aber ein Betrug ist auch möglich, natürlich,
ja.
Sicherlich.
Okay, nächste Äußerung. Polyamore Beziehungen sind chaotisch und instabil. Dieses Klischee deutet an, dass polyamore Beziehungen per se instabil und chaotisch sind.
So wie unsere aktuell eigentlich?
Ich würde sagen, teils, teils. Also instabil würde ich mal ausklammern. Ich glaube, chaotisch auf jeden Fall. Gerade Anfänger, aber ich glaube auch jahrelange Polybeziehungen oder Polyküle, da ist es immer mal ein bisschen chaotisch, weil einfach mehr Personen involviert sind. Aber ich finde, es ist jetzt nicht ein großer Unterschied. Natürlich, weil mehr Personen drin sind, ist da natürlich ein Unterschied. Aber in einer Monogamie hast du genauso auch mal Chaos und Instabilität. Und ich finde, da immer eine Grenze zu ziehen und zu sagen, boah, nee, also das mit Poly, das ist ja total Chaos, das ist ja super instabil. Wo ich mir so denke, weiß ich jetzt nicht, ob alle monogamen Beziehungen immer total stabil sind und sehr geordnet und beide wissen da, was sie tun.
Mhm. Also instabil, finde ich, trifft tatsächlich gar nicht zu. Mhm. Ich würde eher behaupten, dass Polybeziehungen in der Regel sehr stabil sind. Also vor allem Ursprungsbeziehungen sind, glaube ich, sehr stabil, weil nur aus einer Stabilität heraus kann man überhaupt sich wagen, ein Chaos zu produzieren, aus meiner Sicht. Mhm. Und ja, Chaos könnte, also ich würde es dann vielleicht nicht Chaos nennen, da ist einfach viel los. Natürlich, weil mehrere Menschen beteiligt sind und wo viele Menschen sind, die viel miteinander reden und wo viel Kommunikation herrscht und viele Bedürfnisse auch irgendwie geäußert werden. Natürlich kann es da mal kurz drunter und drüber gehen.
Also ich glaube, Chaos passt halt gerade, wenn man erste Steps macht. Weil ich glaube, mit unseren Erfahrungen jetzt und würden wir nochmal in so eine Richtung gehen, haben wir ja wieder einen Erfahrungsschatz und ne, holen uns da Bausteine raus, dass wir einfach Erfahrungen getätigt haben. Natürlich ist jede Bindung anders, weil jeder Mensch ist individuell und dadurch sehen halt die Beziehungen zu den Personen auch immer anders aus. Aber per se würde ich sagen, dass dieses Chaos ist am Anfang immer da. Weil das ist einfach eine neue Situation. Man weiß gar nicht, man hat ja immer ein von der Gesellschaft geprägtes Bild von der Monogamie. Ne? Also wie das irgendwie auszusehen hat. Aber man hat noch nie irgendwie eine 10-Checkliste, wie jetzt so ein Polykül, wie soll das laufen? Mhm. Ne? Gibt es da Uhrzeiten? Was ist legitim, was nicht? Sondern da ist ja sehr viel, dass man auf sich hören muss und auf die jeweilige Beziehung achten muss.
Na und man probiert ja wahnsinnig viel aus. Also erstmal sehr, sehr viel Chaos im Kopf, glaube ich, am Anfang. Einfach auch aufgrund dessen, dass, also wenn man jetzt für verschiedene Menschen romantische Gefühle empfindet, da ist erstmal ein Chaos. Natürlich ist ein Chaos. Aber ich glaube, man kann Polybeziehungen mit monogamen Beziehungen jetzt auf diese beiden Attribute gemünzt gar nicht vergleichen. Mhm. Also eine Stabilität in einem Polykonstrukt ist was ganz anderes als in einem monogamen Konstrukt.
Ja.
Und genauso ist ein Chaos, glaube ich, auch ein anderes Chaos. Wenn wir jetzt von Chaos sprechen, meinen wir eben wahnsinnig viele Emotionen, wahnsinnig viele gesprochene Worte, wahnsinnig viele Dinge, die man ausprobiert, Verhandlungen. Wenn jetzt, glaube ich, eine monogame Person sagt, hier ist ein Chaos in der Beziehung, dann werden es andere Beweggründe sein.
Ja.
Ja.
Und ich finde, da passt die nächste Äußerung auch ganz gut zu. Polyamorie ist nur für Menschen, die keine Verpflichtungen eingehen wollen. Dieses Klischee besagt, dass polyamore Menschen Beziehungen vermeiden, um Verantwortung zu vermeiden. Wow, das ist ein sehr, also im Deutsch-LK hätte ich dafür einen Minuspunkt bekommen, weil zweimal vermeiden drin ist.
Ja.
Aber ich finde, das dockt genau da an. Also ich finde, eine Poly-Beziehung zu führen, ist alles andere als, boah, dann hast du ja, bist ja voll frei, ey, hast ja gar keine Verpflichtungen, ey, geil. Und ich finde, gerade wenn man Poly-Beziehungen eingeht, das ist ja das Höchste, was man an Verantwortung und Verpflichtungen irgendwie trägt, finde ich.
Ja, bei zwischenmenschlichen. Weil je mehr Menschen beteiligt sind, desto mehr Verantwortung hast du ja auch für diese beteiligten Menschen. Jetzt nicht im Sinne von, ich bin eine Mutter, muss meine Kinder hüten oder sitten. Natürlich nicht. Aber man muss sich das, glaube ich, so ein bisschen vorstellen. In einem Polykül hat man schon auch ein gemeinsames Herz irgendwann.
Ja.
Also was schlägt. Und natürlich ist es dann so, dass alleine wenn eine Person nicht gut drauf sein sollte oder eine Beziehung, eine zwischenmenschliche Beziehung, so ein bisschen am Wanken ist oder ins Wanken gerät, dann ist das gesamte Polyherz betroffen und dann geht es allen beteiligten Menschen nicht wahnsinnig gut. Und alle versuchen, das abzufangen. Das kann natürlich auch doll erleichternd sein, weil das viele Menschen abfangen können oder viele Hände da sind, um das aufzufangen. Aber trotzdem werden ja irgendwie auch alle so ein bisschen mit reingerissen. Mhm. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig und man trägt wahnsinnig viel Verantwortung. Also das ist wirklich, also das ist wirklich ganz großer Quatsch.
Aber zu dem Punkt, das hast du letztens auch auf Balkonien gesagt, das fand ich ganz schön. Irgendwie in so einem Polykül hat man die höchsten Hochs und die tiefsten Tiefs.
Ja, so habe ich es gesagt und ich glaube, das ist auch genau, was es trifft. Weil die Emotionen
so viel sind, dass es in guten Phasen, und die sollten natürlich dann überwiegen, wenn das Chaos geregelt ist, beflügeln einen ja nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Aber wie du gerade sagst, wenn es da mal irgendwo Punkte gibt, wo vielleicht Absprachen nicht geklappt haben, wo doch wieder Ängste hochkommen in einer Person des Polyküls, wo Ängste, Unsicherheiten hochkommen, wo alles gerade zu viel ist, wo man weglaufen will, dann ist es halt für alle Beteiligten in dem Moment so, ach du Scheiße, schnell das Feuer löschen, weil wir kennen doch das Hoch. So.
Ja, also entweder das oder ich glaube, in einem Polykül hat man häufig auch sehr entgegengesetzte Emotionen. Also angenommen, es kommt eine neue Person ins Polykül, dann ist ja zumindest eine beteiligte Person, also die ist ja wahnsinnig intuit. Die ist ja total von ihren Emotionen auf dem allerhöchsten Level. Weil das Leben läuft total mega, deswegen hast du die Kapazitäten, dich nochmal zu verlieben. Und jeder, der verliebt ist, weiß, dass es einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl ist. Und man ist da so richtig auf Wolke 7. Und das kann ja aber auch dazu führen, dass eine andere Person mal kurz betroffen ist und sagt, wow, also ja, ich sehe dein Glück, aber ich kann dein Glück noch nicht mitempfinden. Also meine Mitfreude ist noch nicht auf einem High-Level. Also vielleicht mach mal ein bisschen, mach mal halblang. Und das ist natürlich auch crazy, dass obwohl du gerade auf einem Höhenflug unterwegs bist, du merkst, oh, ich glaube, ich muss mal 3 Etagen tiefer und die Person, die gerade in den Keller gerutscht ist, muss ich hochholen erstmal, bevor ich noch weiter zu einem Wolkenkratzer werde.
Ja.
Also auch das ist natürlich irgendwie problematisch von Zeit zu Zeit vielleicht.
Ja, jetzt sind wir sehr abgedriftet in so einem Polykühlleben. Jetzt kommen wir mal wieder zu so einer plumpen Aussage. Ja, Polyamorie ist ja nur für Sex da. Dieses Klischee reduziert Poly-Beziehungen auf rein sexuelle Beziehungen. Das hört man auch voll oft. Ich finde, das macht aber immer einen Unterschied, wenn man sagt, also wenn ich mich vorstelle, oh Gott, jetzt klingt das so, dass das mein dritter Satz ist, wenn ich mich vorstelle.
Ich bin Lisa, lesbisch und poly.
Nein, aber wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme und die mich fragen, wie ich irgendwie lebe, dann sage ich, okay, es gibt Emmy und wir haben es geöffnet, aber wir leben poly. Also dass nochmal differenziert wird von offen und poly, weil das wird häufig in einen Topf geworfen und ja, ach, Rumgebumse, ne? Rumgebumse. Und das stimmt ja gar nicht.
Nee, ich muss aber sagen, je nach Situation entscheide ich selber, welche Begrifflichkeit ich wähle. Also wenn ich mich jetzt nicht öffnen möchte, in einem immensen Maße, dann sage ich einfach, wir haben eine offene Beziehung. Dann sagen Menschen, ja geil, rumbumse. Ja, dann denke ich, okay, dann lass uns einfach so stehen. Wenn ich aber jetzt Bock habe, mit Menschen wirklich in den Austausch zu gehen und zu sagen, hey, wir haben da was ganz, ganz Großes und ist auch ein bisschen wild und ein bisschen crazy, was wir da führen. Dann sage ich schon, also es ist eine offene Beziehung, beziehungsweise Poly. Also wir haben auch romantische Beziehungen mit anderen Menschen oder wir streben das an. Und das wird eigentlich tatsächlich immer relativ gut aufgenommen.
Ja, und ich finde, bislang da ist verstehen, Sex auch dass, nicht so ein Thema dann.
Es sei denn, du sagst offene Beziehung, aber das ist ja klar, weil das ist ja im klassischen Sinn davon geprägt, dass es eben nur um rein körperliche Verbindungen geht.
Ja.
Ja, aber Polyamorie, ich meine, im Wort Polyamorie steckt ja auch Liebe. Amore. Ja.
Amore. Amore.
Und natürlich geht es da nicht nur um körperliche Liebe, sondern auch um emotionale Liebe. Ja. Leute, hey, macht mal das Herz auf.
So, die nächste Äußerung. Polyamore Beziehungen sind immer eine Quelle für Eifersucht und Konflikte. Dieses Klischee nimmt an, dass Eifersucht und Konflikte in Polybeziehungen unausweichlich sind. Da muss ich sagen, natürlich ist da viel Potenzial für Konflikte.
Aber darf ich mal? Also ich habe das Gefühl, dass das gar kein gutes Klischee ist. Weil was uns eher begegnet, ist ja das Klischee, in polyamoren Beziehungen gibt es keine Eifersucht. Also wo uns Menschen ganz oft fragen,
ja, das stimmt.
Ach so, ihr lebt offen, dann seid ihr gar nicht eifersüchtig. Und dann sagst du halt immer eher, schon anders.
Ja.
Wir sind anders eifersüchtig, wenn dann.
Stimmt, weil hier steht ja Quelle für Eifersucht.
Aber das höre ich eigentlich nicht, weil man würde ja davon ausgehen, dass wenn man eifersüchtig ist und man viel Konfliktpotenzial in sich birgt oder trägt, dann kann man so ein Konstrukt gar nicht führen. Also weil oft wird ja auch gesagt, boah, krass, so liebt ihr, ich könnte das nicht, weil ich bin eifersüchtig. Also,
ja, ja, oder dass man dann als Reaktion bekommt, so, ja, Lisa, und bist du dann eifersüchtig oder verspürst du das?
Ja, oder ist dir einfach immer alles egal?
Und da ist ja mein Klassiker zu sagen, natürlich gibt es Eifersucht, der Umgang damit oder die Verhandlung dessen ist was anderes. Also eine Eifersucht zu verspüren, ist ja trotzdem legitim, weil es ist ja ein Gefühl. Und das erstmal zu verorten, wenn man sich öffnet und poly leben möchte. Und dann, ich bin damit auch reingegangen und dachte, ja, easy peasy. Das Band zwischen uns ist so stark, easy peasy, ach, naja. Und irgendwann, natürlich kamen hier und da mal Verletzungen, wo wir dann beide mal rumgebohrt haben, um dann auch mal zu sagen, Emmy, ja, das ist eine Art von Eifersucht, die ich da verspürt habe in der Situation. Mhm. Aber es ist, glaube ich, in einer Polybeziehung nicht so wie in einer Monogamie beispielsweise, dass wenn dieses große magische Wort Eifersucht kommt, dass gleich irgendwie die Beziehung an den Nagel gehangen wird oder oh Gott, meine Freundin ist so eifersüchtig, oh mein Gott, sondern einfach so, okay, du hast in dem Moment Eifersucht verspürt, können wir da mal ran, wodurch ist das denn aufgekommen?
Ja, entweder so, beziehungsweise sind wir ja prinzipiell kein Fan von der Begrifflichkeit Eifersucht.
Ja.
Und deshalb würde, also ich würde auch nicht sagen, Lisa, ich war gerade eifersüchtig, sondern ich würde eher sagen...
Nein, ich sag immer eine Art von Eifersucht.
Das würde ich auch nicht sagen. Ich würde wahrscheinlich einfach sagen, oh, da war schon auch ein kleiner Stich im Herzen, weil ich hatte folgendes Gefühl. Also wir gehen viel tiefer in die Thematik rein und dieser komische Oberbegriff, der von der Gesellschaft so arg negativ konnotiert und geprägt worden ist, der findet gar keinen Raum in unserer Mitte. Weil der ist zu unspezifisch. Eifersucht, was soll das heißen? Darf ich die Tür nicht mehr verlassen, weil ich zu spät jetzt war? Oder willst du mich jetzt mit dem Handy überwachen? Guckst du meine GPS-Daten an? Also das ist mir alles zu... Ja, also was fühlst du und was erwartest du von mir im Gegenzug?
Und ich sage aber auch dann immer Personen, mit denen ich dann darüber spreche, dass... wenn das wirklich eine starke Eifersucht wäre, die ich da verspüre, dann könnte ich da gar nicht wohlwollend dran, dass ich mich aktiv dafür entscheide, dass du Personen triffst und ich Personen treffe und wir da auch uns entschieden haben, das auch in auf romantische Ebene weiterzuentwickeln, weil dass man das ja aktiv eingeht, damit macht man schon eigentlich die Eifersucht.
Das enthebelt das, meinst du?
Zunichte. Also, weil die gibt es dann nicht. Weil ich da sehr wohlwollend gestellt bin, aber es gibt halt Mini-Verletzungen. Und deswegen sage ich immer eine Art von Eifersucht oder da war ich verletzlich oder keine Ahnung was.
Mhm.
Ja. So, zwei noch.
Moment mal kurz. Eifersucht ist ja auch einfach prinzipiell ein wahnsinnig schönes Thema. Liebste Drahtis, falls ihr noch gerne Doku gucken wollt zu diesem Thema, wir sind Teil einer Dokumentation gewesen.
Stimmt.
Auf dem Kanal Dreisat.
Dreisat.
Im Dreisat. Im Dritten sind wir gelaufen.
Ja, die verlinken wir auch noch.
Ganz genau. Also guckt da gerne mal rein. Da gibt es ziemlich viel Input. Ich glaube, die geht eine Dreiviertelstunde, die Dokumentation. Ja. Einfach mal reinsetzen.
Aus verschiedenen Perspektiven so beleuchtet das Thema eigentlich ganz geil.
Naja, und wir sind Teil dessen. Ja, ich meine, das reicht
das
schon.
Das reicht schon.
Ja.
Okay, zwei noch. Wenn Polybeziehungen zu Ende gehen, dann liegt es am Modell. Also, dass eigentlich Polybeziehungen schon immer zum Scheitern verurteilt sind.
Ja, das ist...
Bestes Beispiel ist da für mich Saskia Michalski, die sich getrennt hat schon mehrfach, also von anderen Beziehungspersonen als auch von ihrem Ehemann damals, Marcin. Und die Kommentare waren unter aller Sau, weil die meisten geschrieben haben, ja, das wusste ich von vornherein, dieses Polykonstrukt, das war doch klar, dass das nicht funktioniert, das war mir sofort klar, als ich das gesehen habe. Und dann hat Saskia sich dazu mal positioniert und meinte, dass ihr das echt nahe ging, dass sofort das Modell angegriffen wird, weil in einer Monogamie macht das niemand. Niemand sagt, ach so, dann lag es an der Monogamie, ne, dass es nicht so geklappt hat.
Hätte lieber öffnen sollen, wäre besser gewesen.
Immer wenn es was ist, was gegen die Heteronormativität spricht, also auch ein Öffnen der Beziehung oder auch, dass ein Partner, Partnerin einen Fetisch auslebt oder so und dann die Beziehung scheitert, dann ist kackegal, dass man dann noch 30 Mal sagen kann, warum es wirklich gescheitert ist, sondern es wird sich dann nur darauf aufgehangen, was nicht der Norm entspricht.
Ja.
Und das macht mich kirre. Das macht mich ein bisschen wütend.
Das macht mich wahnsinnig, weil ich nicht verstehen kann, warum denn jetzt genau die Öffnung immer der Grund sein muss, dass die Beziehung scheitert. Das kann doch, also es kann ja genauso wie in jeder anderen Beziehung vielfältige, diverse Gründe haben. Und dann wird das immer so angenommen als, ja. Aber da kommen wir zu dem eigentlichen Punkt, also dass polyamore Beziehungen, die sind ja stets zum Scheitern verurteilt, natürlich, weil die Menschen es nicht verstehen. Mhm. Weil die Menschen das nicht greifen können, das ist unbekannt, sie verstehen es nicht. Sie denken sich auch vielleicht, ich würde gerne so leben, aber ich kann mir das nicht vorstellen, ich traue mich das gar nicht. Mhm. Und dann muss immer auf das Novum geschossen werden. Da muss immer gesagt werden, na, das, nee. Mhm. Weil ansonsten würde es ja irgendwann akzeptiert werden von der Gesellschaft.
Ja, und das ist ja auch unser Ziel.
Unser Ziel, das von anderen Menschen, ja leider Gottes nicht, also jetzt nicht von der gesamten Masse, aber von einigen anderen Menschen, die dann genau solche Kommentare unter einen Post schreiben
oder
würden.
Gewisse Parteien in Deutschland. Grüße gehen raus an die AfD.
Nee, das sind unfreundliche Grüße, ungern.
Ja, ungerne Grüße. Gut, dann das Letzte. Poly-Beziehungen sind doch nur eine Phase. Oder Poly-Sein ist doch nur eine Phase.
Finde ich interessant. Wollte ich auch gerne mit reinnehmen, weil wir haben ja zum Beispiel auch, nachdem wir unsere Öffnung bekannt gegeben haben, direkt Nachrichten bekommen, die sinngemäß gelautet haben, und wenn ihr dann heiratet, ach nee, das war gar nicht nach der Öffnung, das war nach der Verlobung, so war es gewesen. Wir haben nach der Verlobung direkt Nachrichten bekommen, die sinngemäß ausdrücken wollten, und wenn ihr dann heiratet, dann lebt ihr wieder monogam, wo ich gedacht habe, also ja, die Frage kann ich prinzipiell verstehen, wir haben da ja auch ehrlich drauf geantwortet. Ich frage mich jetzt aber, was eine Ehe mit dem Beziehungsmodell zu tun hat. Also ist das irgendwie, geht es miteinander einher? Eine Ehe muss immer monogam ablaufen und vorher tobt man sich ein bisschen offen aus und aber dann, wenn es in die Ehe geht, da wird es ernst, da werden die Handschellen angelegt und dann wird nicht mehr rumgebrumst draußen.
Ja, ich glaube, dass Leute das dann nicht verstehen können. Also gerade was ja auch die Gesetzeslage angeht in Deutschland, dass man auch nur ein heiraten kann, dass man nur zu zweit heiratet.
Ja,
ne,
weil
das
Polygamie
ist ja, auch,
ist ja verboten, die Mehrfachehe. Also.
Das ist ja dadurch dann auch geprägt. Also deswegen bin ich da gar nicht immer so böse, wenn Leute da so sehr auf diese Heiratssache, also wie soll das denn aussehen und so, weil das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das wirklich irgendwie aus einer Perspektive, wo irgendwie Frau, Kind, Mann, Haus, Hund, dass das einmal komplett irgendwie gebrochen wird und so, hä? Aber dieses, das ist doch nur eine Phase. Ich meine, damit werden wir queeren Menschen ja auch häufig konfrontiert, wenn es ums Outing geht. Also so, ja, lesbisch, ach, du bist noch so jung, das ist ja nur eine Phase. Der Richtige kommt doch noch. Und ich glaube, das ist halt sehr geprägt, jetzt auch mit Beziehungsmodellen oder alternativen Beziehungsformen, sage ich ja sehr gerne, weil ich das Gefühl habe, dass das eher jüngere Personen in unserer Gesellschaft sichtbar machen. Mhm, so.
Absolut, absolut.
Und ich glaube, dadurch, dass das halt jüngere Personen sind, ich muss das nochmal zu Ende bringen, jüngere Personen sind, glaube ich, wird es schnell darauf gemünzt, aha, ja, die junge Generation, die zeigt sich ja jetzt auch mehr, die wollen sich jetzt hier irgendwie austoben und deswegen ist es nur eine Phase.
Und ich glaube, dass diese Phase haben, das wird darauf gemünzt, dass wenn man dann mit 35 mitten im Leben steht, nach dem Studieren, nach dem Reisen, dann ist das nichts mehr vereinbar, dann möchte man zur Ruhe kommen und dann beruht man sich dann doch lieber auf das konservative, konventionelle Familienleben. Mhm. Ich glaube, so ist die Annahme. Ich muss aber sagen, dass das Klischee mir am wenigsten gefällt. Mhm. Und das, ich finde sogar, das ist verletzend zu sagen, dass Polyamor sein eine Phase ist, weil damit degradiert man andere Beziehungen, die neben der Ursprungsbeziehung entstehen. Beziehungsweise kann das ja auch in einer nicht hierarchischen polyamoren Beziehung der Fall sein. Aber damit sprichst du ja quasi ab, dass das langfristige Beziehungen sein können, die man eingeht. Mhm. Und deswegen finde ich es arg verletzend, weil das also Emotionen abspricht und auch Menschen das Gefühl gibt, dass sie nicht wertgeschätzt werden und dass sie irgendwie nur so beiläufig mal da sind und dann einfach wieder wegzudenken. Also als würde man keine ernsthaften Beziehungen eingehen können, neben der, die man ursprünglich irgendwann mal hatte, aus der heraus man sich öffnete.
Ja.
deswegen mag ich das gar nicht. Also bitte da draußen, nehmt euch das gern zu Herzen, sagt es nicht.
Ja, und ich würde auch rausgeben, um jetzt so ein bisschen abschließende Worte zu finden, ich würde auch rausgeben, es ist ja gar nicht schlimm, wenn Äußerungen fallen oder eher Fragen, sagen wir mal so.
Fragen ist immer gut.
Weil die Fragen sind total berechtigt und ich merke auch, gerade wenn Menschen mich dann sowas fragen und da mal tiefer reingehen wollen, dann zeigen sie mir eigentlich ein enormes Interesse und nicht ein, oh Gott, das wäre ja nichts für mich, so Themenwechsel, weil das ist dann schon eine Art von Nicht-Akzeptanz. Mhm. Heißt jetzt nicht, dass ich mit jedem Menschen 3 Stunden über mein Beziehungsmodell reden muss, aber ich finde es immer ganz charmant. Also deswegen traut euch auch zu fragen, traut euch auch Thesen aufzustellen und zu sagen, ich habe davon mal gehört oder ich könnte mir vorstellen, das ist dann so und so. Kannst du das bestätigen oder nicht? Also ne, das offen zu lassen. Weil ich muss da auch sagen, und das triggert mich auch hart, auch Monogamien sehen heutzutage anders aus. Das heißt nicht, dass Öffnen und sonst was, sondern Lebensumstände haben sich mittlerweile geändert. Es gibt auch Ehepaare, die leben bis heute getrennt. Also ne, die einfach sagen, nee, jeder hat seine Wohnung und das soll so, was auch fein ist. Und deswegen finde ich, eine Monogamie kann genauso vielfältig und bunt sein. Also lasst uns in unserer Poly-Beziehung, auch wenn das am Anfang sehr wie ein Papagei aussieht, dann lass ihn auch ein Papagei sein, also die Beziehung oder das Modell. Aber eigentlich ist es doch einfach nur eine Beziehungsgestaltung und das liegt doch in unserer Hand, was wir daraus machen.
Naja, und ich finde, im Kern trifft es auch, ich meine, jetzt sind wir ja nun mal auch irgendwie ein bisschen wirklich paradiesvögelmäßig unterwegs,
ja.
Weil wir leben ja, also wir sind ja 2 Frauen, die eine Beziehung haben. Das ist ja für die meisten oder für viele Menschen schon immer noch kurios. Und dann leben die jetzt auch noch Polyamor. Naja, jetzt haben sie aber auch ein 6er Lotto gezogen. Crazy, was machen die denn eigentlich?
Ja.
Also 2 Frauen, die Polyamor leben. Ach, Herr Jemini. Also da kommt ja einiges auch zusammen. Und ich finde aber das Gleiche mit dem Outing. Da ist doch einfach nur Liebe zwischen Menschen und können wir nicht einfach die Liebe wertschätzen und einfach da lassen? Also es tut ja auch da wieder niemandem weh und deswegen einfach wahnsinnig gerne Fragen stellen, Berührungspunkte schaffen und wir versuchen ja auch möglichst transparent zu sein, auch wenn wir uns in unserem Umfeld irgendwie Fragen bekommen oder Menschen auf uns zugehen und sagen, ja, okay, verstehe ich, aber ich habe ein bisschen Angst um eure Beziehung oder ich habe Angst um euch. Macht ihr wirklich was Gutes da und geht das, läuft das, funktioniert das? Das sind alles berechtigte Fragen, die kann man wahnsinnig gern stellen. Aber da muss man sich auch immer überlegen, da spricht man ja über Emotionen und Gefühle und da sollte man wirklich versuchen, sensibel vorzugehen. Da sind Klischees eher unangemessen und Vorwürfe sind da auch einfach fair am Platz, deplatziert. Das sollte man also unterlassen natürlich.
Und genauso muss ich aber auch noch was rausgeben aus der Perspektive von Polymenschen oder Menschen, die eine alternative Beziehungsform pflegen. Finde ich, sollte man dennoch auch offen in so einer Kommunikation sein und nicht ein von naja, aber ich kann das so mit meiner Beziehung und eigentlich ist es das beste Modell und keine Ahnung
okay,
was.
Okay, ja, nein.
Weil dann macht die Gegenseite dicht und hat nämlich gleich das Gefühl, ach du Scheiße, die Person hier vor mir will, dass ich auch poly lebe. So. Und das sollte man natürlich nie vermitteln, weil jede Beziehungsform ist absolut berechtigt und auf Augenhöhe und sollte auf Augenhöhe sein. Teilweise hat man aber das Gefühl, dass alternative Beziehungsformen nicht auf Augenhöhe von Monogamie sind.
Ja, aber ich muss da sagen, also ich liebe es, wenn sich Menschen lieben. Und deswegen finde ich jede Beziehungsform absolut knorke. Aber natürlich darf man ja auch mal so ein bisschen provokante Fragen stellen in eine monogame Richtung.
Ja, ja,
man
klar.
Darf für dich auch hinterfragen, warum. Also ich finde, das Wichtigste bei Beziehungsformen ist immer, ich möchte von den Menschen wirklich wissen, ob sie sich bewusst in dieser Beziehungsform befinden. Also haben sie ihr Konstrukt jemals hinterfragt und haben sie da irgendwie eine Pro-Kontra-Liste im Kopf? Das finde ich wichtig und das würde ich gerne herausfinden. Und ansonsten wird, glaube ich, jeder seine Beziehung gestalten, wie er es für richtig hält. Und das ist absolut richtig. Ja.
Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zum All in All.
Ja, die Kategorie ist jetzt eigentlich überflüssig, weil das war jetzt mein All in All.
Ja, ich habe nochmal meins zusammengefasst.
Ach Lisa, du bist so gut vorbereitet.
Polyamorie ist kein Schwarz oder Weiß, sie ist bunt und vielfältig und kann individuell verhandelt werden. Eigentlich genauso wie die Monogamie sein sollte.
Hast du schön abgelesen, finde ich toll.
Natürlich habe ich es abgelesen. Es kam aus meinen kleinen Futetschkis runtergeschrieben.
Das klang jetzt so ein bisschen runtergerattert und so ein bisschen gelangweilt.
Soll ich nochmal emotional?
Mach mal so richtig mit Inbrunst. So richtig. Ja.
Polyamorie ist kein Schwarz oder Weiß. Sie ist bunt, vielfältig und kann individuell verhandelt werden. Eigentlich genauso, wie es auch in der Monogamie sein sollte.
Ja, und das war jetzt auch ein bisschen zu viel. Aber ja, war schön. Hat mir gut gefallen.
Ich kam hier richtig in Schwitzen
jetzt gerade. Liebste Drahtis. So. Und jetzt kommen wir zur allerletzten und besten Kategorie. Und zwar zum Song der Woche.
Ja, liebste Drahtis, wir haben eine Playlist, falls ihr euch noch erinnert. Die heißt Drahtseiltakt.
Und das ist der Takt im Drahtseilakt.
Und da packen wir, naja, jetzt in einem unregelmäßigen Rhythmus ein paar Songs drauf.
Wir packen da Songs drauf, wenn wir Bock drauf haben.
So, und ich habe lange überlegt, Emmy, mache ich hier einen auf Schnulzi-Mulzi, weil die letzte Zeit so schwierig war, da habe ich da mal rumgewühlt bei einer Yvonne Katterfeld oder Sarah Connor und dann dachte ich, nee, das ist doch kacke. Wir brauchen was nach vorne, das ist doch kacke, jetzt hier immer wühlen, raus mal. Und deswegen mal was ganz anderes. Aha. Und zwar von Alexander Markus Heike.
Ja.
Packe ich drauf.
Heike, du hast mich zerstört. An der Stelle würde ich gerne kurz erwähnen, dass ich eine Kollegin habe, die heißt Heike. Und
hört sie im Podcast?
Nein, okay. Auf gar keinen Fall. Und wie soll ich es jetzt sagen?
Das Verhältnis ist schwierig.
Und deswegen habe ich auch diesen Song als eine Hommage an sie gekürt. Und deswegen höre ich ihn bald noch lieber. Und singe ihn auch auf der Arbeit regelmäßig.
Okay.
Weil manchmal fühle ich mich schon auch von ihr zerstört. Emotional zerstört fühle ich mich von ihr. Das nur als kurzen...
Ja, aber Alexander Markus ist einfach ein Freak.
Den haben wir ja live gesehen auf Lollapalooza. Und ich muss sagen, der Typ ist einfach der absolute Wahnsinn und Knaller. Man muss den mal live gesehen haben. Und das Absurde ist, ich glaube, da waren ziemlich viele Menschen während seines Auftrittes, die sich dachten... Ich weiß nicht, ob ich hier sein will. Aber ab dem zweiten Song, sag ich dir, hat jeder gezappelt. Mhm. Niemand konnte still auf seinem Stuhl sitzen.
Das ist
Niemand konnte einfach nur stehen. Man will einfach mitgerufen und denkt sich so, das ist so absurd, dass es schon wieder wahnsinnig gut ist. Das ist so durchdacht und irgendwie auch einfach nur gemacht. Aber das ist einfach klasse. Mhm.
So, was packst du denn jetzt drauf?
Ich habe auch einen Song, der geht so richtig nach vorne. Und ich habe ja bereits erwähnt, dass ich habe ja eine Schwäche für Ali Neumann.
Ja.
Deswegen kommt ihr neuester Song da drauf. Also
natürlich.
Also ich meine, sie bringt ein neues Album raus, ne? Leute, das muss ich auch mal anteasern. Das kommt
natürlich
bald raus.
Natürlich.
Aber ich habe den Song Blue ausgesucht, weil letztens bin ich aufgewacht, bin ich ganz ehrlich, aufgewacht. Ich habe nicht so viel geschlafen und dachte, aber ich bin aufgewacht, weil die Sonne schien und ich hatte Bock auf den Tag und hatte ich einen Ohrwurm von diesem Song.
Ja.
Und liebste Drahtis, einfach mal anhören und dann wisst ihr, was ich meine, weil ich bin aufgewacht und ich habe gedacht, der Tag gehört mir und nichts, aber auch wirklich rein gar nichts kann das verändern, weil ich bin einfach gut drauf.
Wow.
Ich bin gut drauf und leg los.
Wow, ja. Emily, wow.
Ja, der macht gute Laune.
Okay, dann würde ich sagen, wir hören uns in 2 Wochen, würde ich jetzt erstmal sagen, ne?
Ja. Ja, dann wird der Rhythmus jetzt einfach mal angepasst und verändert. Das ist ja auch gar nicht schlimm,
liebste Drahtis.
Einfach
mal gegen Strom schwimmen.
Hauptsache, wir sind da, wir sind verbunden.
Wir haben euch vermisst, wenn man das jetzt mal so sagen darf.
Schon?
Emily, ein bisschen emotionaler.
Liebste Drahtis, ich habe euch doll vermisst. Ich hatte mehrere Stiche in meinem Herzen.
Mehrere Stiche hatte Emily in ihrem Herzen. Okay,
wir verabschieden uns einfach mal. Tschüss.
Wir haben es.